This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich die Beispielaufgabe kreisförmige Konturen und Residuensatz des 14. Rechenmethodenübungsblattes vorstellen. Die komplexe Analysis ist eine Theorie über Funktionen auf dem komplexen Raum, also Funktionen von C nach C, und beschäftigt sich mit Eigenschaften, insbesondere mit Integralen von diesen Funktionen. Und da gibt es ein sehr bemerkenswertes Theorem, nämlich der sogenannte Residuensatz. Der sagt uns, wenn wir ein geschlossenes Wegintegral in der komplexen Ebene, also hier haben wir sozusagen den Realteil und hier den Imaginärteil, wie wir es aus der komplexen Ebene kennen, und wir führen nun ein Wegintegral durch und dieses Wegintegral ist geschlossen, dann ist für das Integral nur relevant, an welchen Stellen die Funktion Polstellen besitzt, also divergiert. An genau diesen Stellen müssen wir das sogenannte Residuum bestimmen, für das es eine Formel gibt, und diese Residuen dann aufsummieren für alle Punkte innerhalb dieses Wegintegrals, wo die Funktion divergiert. Und das ist dann das Wegintegral. Das heißt, zum Integrieren müssen wir lediglich eine algebraische Formel verwenden und für die verschiedenen Polstellen ausrechnen. Noch viel bemerkenswerter ist eigentlich, dass eine Funktion ohne Polstellen innerhalb des Integrationsgebietes 0 liefert. Und das für jede beliebige analytische Funktion f. Das hier ist dann die Formel für das Residuum. Sie enthält Ableitungen und die Polstelle selber. Die Polstelle selber wird im Folgenden mit ZJ bezeichnet und hier hinten als zweites Argument in der Klammer geschrieben. Bedeutet jetzt also, wenn wir uns mal die Funktion 1 durch 1 plus z² anschauen und wir annehmen, dass diese analytisch ist und wir den Residuensatz anwenden können, dann können wir 1 plus z² in die Nullstellen zerlegen. Das ist ja einfach z gleich plus und minus i. Das heißt, wir können das Ganze folgendermaßen schreiben. Und nun interessieren wir uns für die Polstelle bei z gleich i. Das würde in der oberen Halbebene hier liegen und wir wollen nun das Residuum davon bestimmen. Dann setzen wir das in die Formel ein, führen die Ableitung aus, vereinfachen diesen Ausdruck und bekommen am Ende 1 durch 2i. Das bedeutet, wir haben nun eines der beiden Residuen bestimmt. Wenn wir noch das andere ausrechnen, hätten wir bereits ein Wegintegral, das diese beiden Polstellen enthält, berechnet. Noch einmal der Hinweis, wenn keine Polstellen innerhalb des Wegintegrals vorliegen, dann liefert die Integration 0. Voraussetzungen sind, dass die Funktion analytisch ist, also die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen erfüllt. Das bedeutet, wenn wir die komplexe Funktion in einen reales Argument, in ein imaginäres Argument zerlegen, dann müssen diese Differentialgleichungen erfüllt sein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man komplexe Zahlen als R2-Vektorraum auffasst, dann erinnern diese Gleichungen sehr stark an die Rotation von W soll 0 sein. Und auch wenn das mathematisch nicht dasselbe ist, ist es doch ganz interessant zu sehen, dass hier ähnliche Bedingungen gelten für ein Wegintegral auf einem geschlossenen Weg, das verschwinden soll, wie für die Rotation von einem Vektorfeld. Und von einem Vektorfeld, dessen Rotation verschwindet, wissen wir auch, dass das Wegintegral verschwindet. Kommen wir nun direkt zur Aufgabe, und zwar zur Teilaufgabe A. Wir wollen uns in dieser Teilaufgabe folgendes Integral angucken. Wir integrieren über 1 durch z, und zwar gegen den Uhrzeigersinn k mal in einem Abstand von r und k mal mit dem Uhrzeigersinn im Abstand z gleich r. Das bedeutet, wenn wir uns das in der komplexen Ebene, hier Imaginärteil und Realteil, einmal vorstellen, dann ist das unser Wegintegral bei z gleich r ein Kreis und unsere Polstelle von dieser Funktion ist sehr offensichtlich bei z gleich 0, das heißt im Ursprung. Bedeutet, wir werden also auf jeden Fall eine Polstelle enthalten. Das heißt, wir könnten den Residuensatz anwenden. Wir wollen nun für dieses Integral jedoch zunächst einmal zeigen, dass es sogar ohne die Lösung des Residuensatzes sehr einfach ist, dieses Integral zu lösen. Betrachten wir dafür zunächst mal i plus, das heißt die Integration gegen den Uhrzeigersinn. Dann können wir folgende Substitution machen. Z ist r mal e hoch i phi. Dann gilt für den Substitutionsfaktor, dass dieser i mal r und e hoch i phi lautet. Und jetzt müssen wir das noch einsetzen. Dabei müssen wir uns bewusst werden, wie genau unsere Integration jetzt übersetzt wird. Wir integrieren ja jetzt sozusagen gegen den Uhrzeigersinn. Okay, und jetzt müssen wir uns e hoch i phi mal angucken. Wenn wir hier phi erhöhen, dann läuft das in diese Richtung. Also es läuft von einem realen Argument bei phi gleich 0. Bei pi haben wir zum Beispiel e hoch i pi ist minus 1 und dann e hoch 2 pi i ist wieder bei 1. Das heißt, es läuft in die gewünschte Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, in diesem Fall läuft phi ganz einfach von 0 bis k mal 2 Pi. Wir laufen ja k mal herum, nicht nur einmal. Und dann müssen wir jetzt unseren Substitutionsfaktor einschieben. Das ist i mal r hoch i, r e hoch i Phi. Und 1 durch z, das ist 1 durch r mal e hoch i Phi. Und dieses Integral ist sehr einfach zu lösen. Die beiden Faktoren kürzen sich raus. Das heißt, wir erhalten einfach k mal 2 Pi i. Für die andere Variante ist das Ganze folgendermaßen. Wir integrieren nun im Uhrzeigersinn. Das heißt, phi geht von 0 bis minus 2 pi k. Das heißt, alles, was sich ändert, ist wie erwartet nur das Vorzeichen. Das heißt, minus k mal 2 pi i. Wir wollen das nun noch kurz mit Hilfe des Residuensatzes verifizieren. Dazu betrachten wir das Residuum von f beim Pol an der Stelle 0. Das ist, weil wir eine Polstelle erster Ordnung haben. 1 durch 0 Fakultät und dz hoch 0 von z minus die Polstelle mal f von z. Dieser Faktor ist uninteressant, ist einfach 1. Das heißt, wir haben Limes z gegen 0 z von f von z. Und das ist ganz einfach der Limes von z geht gegen 0 von 1 und das ist 1. Das heißt, 2 pi i mal das Residuum liefert in dem Fall 2 pi i. Und weil wir ja k mal integrieren, erhalten wir auch den Faktor k. Das heißt, der Residuensatz liefert uns hier dasselbe Ergebnis. Bei der Teilaufgabe b sollen wir nun zum ersten Mal den Residuensatz konkret anwenden, da es hier mit dem Residuensatz auch viel einfacher geht. Wir betrachten zwei verschiedene Integrale von der Funktion g von z. Einmal integrieren wir in einem Kreis mit Radius 1/2 gegen den Uhrzeigersinn, also in mathematisch positive Richtung. Und einmal integrieren wir mit dem Uhrzeigersinn zweimal bei Radius z gleich 2. Das ist unsere Funktion z² plus 1. Deren Polstellen kennen wir ja schon, das ist gleich z plus minus i. Das heißt, wir können unsere Nenner wieder zerlegen in z minus i und z plus i. Und jetzt notieren wir uns mal unsere Polstellen, die liegen hier und die liegen hier. Im Fall von i1 integrieren wir ja bei z gleich 1/2 und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, das hier ist unser Integralweg für i1. Und für i2 integrieren wir zweimal mit dem Uhrzeigersinn z gleich 2. Das wäre dann grob gesagt dieser Integrationsweg, i2. Genau, dieser läuft nun mit dem Uhrzeigersinn zweimal herum. Also zweimal. Im Fall von i1 ist die Integration einfach. Es sind keine Polstellen innerhalb des Integrationsgebietes. Daher liefert die Integration 0. Anders schaut das dann bei i2 aus. Das enthält ja zwei Polstellen. Und außerdem integrieren wir zweimal und in mathematisch negative Richtung. Das heißt, für das zweifache Integrieren in die negative Richtung bekommen wir einen Faktor minus 2. Und dann gilt ganz einfach der Residuensatz für eine einfache Integration in mathematisch positive Richtung, nämlich 2pi mal das Residuum von f an der Stelle i und 2pi und diesmal das Residuum bei der anderen Polstelle, nämlich bei minus i. Gut, diese Residuen wollen wir jetzt ausrechnen. Das ist wieder eine Polstelle erster Ordnung. Wir lassen also gleich diesen p-Fakultät und die Ableitung weg, da diese in dem Fall verschwinden. Das heißt, wir betrachten jetzt den Limes von z gegen i oder minus i. Dann steht hier z minus i oder z plus i von f von z. Diesen Limes wollen wir nun auswerten. An der oberen Grenze ist das einmal der Limes z geht gegen i von z minus i und dann f von z. So, f von z enthält ja diesen Nenner und im Zähler e hoch i mal a mal z. Das bedeutet, dieser Faktor kürzt sich und wir halten den Limes von z geht gegen i von e hoch i a z durch z plus i. Wenn wir nun z in beiden Stellen gleich i setzen, das ist in dem Fall kein Problem, erhalten wir an dieser Stelle e hoch minus a durch 2i. Nun führen wir noch den Limes für z geht gegen minus i aus. Dabei haben wir z plus i mal f von z. Dabei kürzt sich jetzt also der andere Faktor im Nenner heraus. Und wir erhalten den Limes für z geht gegen minus e von e hoch i a z durch z minus i. Oben erhalten wir jetzt e hoch a und unten erhalten wir minus 2i. Das sind also unsere Ergebnisse, die wir hier einsetzen können. Und das können wir jetzt hier in das Residuum mit einbringen. Das heißt, wir erhalten jetzt, wenn wir Folgendes verrechnen, wir erhalten minus, ich schreibe mal 4pi hier raus, okay? Und dann liefern die Residuen, wenn wir beide zusammenfassen, e hoch minus a minus e hoch a geteilt durch 2i. Okay? Und jetzt erkennen wir an dieser Stelle, oh, das ist nichts anderes als 4pi mal der Sinus Hyperbolicus von a. Weil wenn wir hier noch die Reihenfolge mit diesem Minus tauschen, ist das e hoch a minus e hoch minus a durch 2i, was der Sinus Hyperbolicus von a ist. Gut, das ist also unser Ergebnis, falls wir über dieses Gebiet integrieren. Das heißt, wir haben jetzt allgemein für diese Funktion die Wegintegrale entlang dieser Kontur und entlang dieser Kontur benutzt. Man kann, das soll an der Stelle vielleicht auch mal erwähnt sein, den Residuensatz natürlich auch benutzen, um reelle Integrale zu lösen. Dafür benutzt man das Prinzip der Konturschließung und das wird dann im anderen Video von Michael zur Beispielaufgabe 4 noch genauer erklärt. Gut, kommen wir zur Teilaufgabe 4. Dort geht es um die Integration dieser Funktion für Betrag z gleich 4 gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, das hier gegen den Uhrzeigersinn ist die Kontur und wir müssen jetzt noch die Polstellen finden. Im Hinweis war eine gegeben bei minus ai. Jetzt haben wir hier ein Polynom dritter Ordnung im Nenner. Das heißt, wenn wir eine Polstelle kennen, finden wir die anderen beiden über Polynomdivision. Heißt, wir klammern aus unserem ganzen Polynom z minus die erste Nullstelle, also z plus ai, aus und versuchen das Ganze dann zu vereinfachen. Und ich gehe an das Ganze immer so ran, ich ergänze nun die Terme so, dass unser Term wieder vollständig wird. Zunächst mal brauchen wir z hoch 3, das heißt mit dem z hier kriegen wir ein z Quadrat. Dann gucken wir uns an, was liefert denn der Term mit ai? Das wäre jetzt aiz Quadrat, aber genau den Term haben wir ja bereits, das heißt, das ist wunderbar. Gut, jetzt haben wir den z hoch 3 und den aiz Quadrat Term. Jetzt benötigen wir den minus 6z Quadrat Term. Den bekommen wir mit minus 6z, weil dann haben wir minus 6z mal z. Gut, jetzt gucken wir uns wieder an, was dieser mit dem ai liefert. Der liefert minus 6aiz. Aber auch diesen Term haben wir bereits, das heißt, das ist wunderbar. Den haben wir bereits, das heißt, jetzt haben wir den ersten, zweiten, dritten und hier diesen Term. Jetzt brauchen wir noch den 9z. Den kriegen wir, indem wir plus 9 rechnen. Dann haben wir plus 9z und gleichzeitig plus 9ai, aber auch diesen Term haben wir. Das heißt, unsere Polynomdivision war sehr einfach. Wir konnten alle Terme gleich zusammenzählen. Gut, jetzt haben wir z plus ai und den hinteren Term können wir noch identifizieren als die zweite binomische Formel von z minus 3 im Quadrat. Das heißt, wir haben einen Pol erster Ordnung bei z gleich minus ai und wir haben einen Pol zweiter Ordnung bei z gleich 3. Das heißt, diesmal haben wir einen Pol zweiter Ordnung hier im Quadrat und einen Pol erster Ordnung. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Polstellen an. Z gleich 3, das liegt hier, das heißt, der Pol liegt auf jeden Fall innerhalb der Kontur. Minus ai ist schwierig. Minus ai liegt auf jeden Fall irgendwo auf dieser Achse für ein positives a und irgendwo auf der Achse für ein negatives a. Und wenn wir jetzt mal ein positives a betrachten, dann ist es so, das Ganze stößt dann an seine Grenzen, sobald a größer wird als 4. Wenn a größer wird als 4 oder betragsmäßig größer wird als 4, also oben oder unten herausläuft, dann haben wir nur eine Polstelle, also dann haben wir nur sozusagen z gleich 3. Wenn der Betrag von a aber innerhalb von 4 liegt, na, dann haben wir beide Polstellen, nämlich die bei minus ai und die bei 3. Wir betrachten nun zunächst mal den Fall a kleiner 4, das heißt, beide Polstellen sind relevant. Dann gilt das Integral im mathematisch positiven Sinn bei z gleich 4, 2pi mal das Residuum von f an der Stelle minus ai ist, plus 2pi mal das Residuum von f an der Stelle 3. Das Residuum von f an der Stelle minus ai ist leicht zu bestimmen, da es eine Polstelle erste Ordnung ist. Das ist dann z minus die Nullstelle, also z plus ai mal f von z. Dabei kürzt sich dieser Faktor hier unten heraus. Und wir erhalten den Limes von diesem Ausdruck. Und das müssen wir dann nur noch einsetzen. Und das liefert minus ai durch 3 plus ai im Quadrat. Nun brauchen wir noch das Residuum an der Stelle 3. Dabei erhalten wir jetzt, weil es eine Polstelle zweite Ordnung ist, und wir erinnern uns an die Formel 1 über p minus 1 Fakultät dz hoch p minus 1, erhalten wir dann bei ip gleich 2 hier die erste Ableitung und 1 durch 1 Fakultät und hier auch z minus 3 im Quadrat. Gut, das bedeutet, wir erhalten, wegen das hier ist 1 und z minus 3 Quadrat kürzt sich einfach heraus, die Ableitung von z durch z plus ai im Limes z geht gegen 3. Okay. Das ist nichts anderes als der Limes für z geht gegen 3 von, jetzt können wir die Quotientenregel anwenden, das heißt, unten erhalten wir z plus ai im Quadrat und oben erhalten wir z plus ai mal die Ableitung von z, das ist 1, minus die Ableitung von diesem, vom Nenner mal den Zähler. Gut, das ist also einfach z. Gut, das heißt, wir erhalten ai durch, und jetzt können wir unten im Limes noch z gleich 3 setzen, 3 plus ai im Quadrat. Und jetzt beobachten wir was Interessantes. Das hier ist minus das Residuum von f an der Stelle minus ai. Okay, die unterscheiden sich also in einem Vorzeichen. Das bedeutet, wenn wir sie dann zusammensummieren, um das Gesamtintegral zu bekommen, dann erhalten wir 0. Das hier und das hier zusammengenommen ergibt 0. Okay, nun betrachten wir noch den Fall, dass a größer ist als 4, dass wir uns also nur um eine Polstelle kümmern müssen, nämlich um diese hier, z minus 3. Das bedeutet, uns interessiert dieses Residuum nicht mehr und entsprechend auch dieses Ergebnis hier nicht mehr. Das heißt, wir müssen nur diesen Term betrachten und dann bedeutet das, unser Integral liefert ai durch 3 plus ai im Quadrat und dann noch mal den Faktor des Residuums, das ist 2pi. Das bedeutet, wir erhalten minus 2pa durch 3 plus ai im Quadrat. Das bedeutet, wir haben zwei verschiedene Lösungen für das Integral, einmal für a größer 4 das hier und nochmal als Erinnerung, für a kleiner als 4 liefert das Integral ganz einfach 0. Gut, wir fassen also zusammen, wie benutzt man jetzt diesen Residuensatz? Man schaut sich erstmal seine Funktion an, schaut sich an, wann die Funktion divergiert, wann also der Nenner 0 wird und betrachtet diese Polstellen, guckt sich an, welche Ordnung haben die Polstellen, dann setzt man sie in die Residuenformel ein vom Residuensatz, bestimmt dieses Residuum, multipliziert es mit 2pi und eventuell einem Minus je nach Laufrichtung und mit einem Faktor je nach Anzahl der Kreise, die wir schließen. Und dann hat man das endgültige Ergebnis. Das heißt, anstatt mühsam zu integrieren, müssen wir beim Residuensatz nur in eine algebraische Formel einsetzen, vorher Nullstellen finden und dann haben wir unser Ergebnis. Und dabei müssen wir immer betrachten, liegen die Polstellen innerhalb unseres Integrationsgebietes oder liegen die Polstellen außerhalb unseres Integrationsgebietes? Gut, das war dann das letzte T0 Beispielaufgabenvideo für dieses Semester. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr das Ganze verfolgt habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der Anmeldung zur Hauptklausur, die in Kürze online stattfinden wird, uns ein wenig Feedback zu unseren Videos geben könntet, was wir verbessern können, was euch bereits gut gefallen hat und was für Ideen wir noch mit aufnehmen sollen. Und dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch für das Zuschauen und wünsche euch viel Erfolg bei der Rechenmethodenklausur.